Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und seinem Sohn, unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Vater, wir beten darum, dass du durch dein Wort zu uns redest, dass du unser Herz aufschließt für die Freudenbotschaft deiner Auferstehung. Heilige uns in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich lese uns aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4. Brüder und Schwestern, wir wollen euch nicht darüber in Unkenntnis lassen, was mit den Verstorbenen geschieht. Denn ihr sollt nicht um sie trauern wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wir sind doch davon überzeugt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Ebenso gewiss wird Gott die Verstorbenen durch Jesus gemeinsam mit ihm aus dem Tod herausführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort, das vom Herrn kommt, wie die wir noch leben, wenn der Herr wiederkommt, haben den Verstorbenen nichts voraus. Der Herr selbst wird vom Himmel herabsteigen, wenn der Befehl ergeht, die Stimme des Erzengels erklingt und die Trompete Gottes ertönt. Dann werden zuerst die Toten auferweckt, die zu Christus gehören. Und danach werden wir, die dann noch am Leben sind, zusammen mit ihnen weggeführt. Wir werden auf die Wolken in die Höhe emporgetragen, um dem Herrn zu begegnen. Dann werden wir für immer beim Herrn bleiben. Macht euch mit diesen Worten gegenseitig Mut. Ihr Lieben, warum feiern wir jedes Jahr die Auferstehung von Jesus Christus? Ganz einfach, zunächst einmal ist es ein historisches Ereignis. Die Apostel, die Frauen, sie sagen alle das Gleiche. Wir haben Jesus gesehen, er ist auferstanden und wir sind Augenzeugen. Wir können davon berichten. Aber nicht nur das. Der Apostel Paulus geht noch weiter. Er sagt, es ist wirklich passiert, das Grab ist leer. Jesus ist wirklich auferstanden. Wenn er es nicht wäre, wärt ihr noch in euren Sünden. Deswegen muss es eine historische Tatsache sein, dass Jesus auferstanden ist. Nicht nur irgendwie mythisch in unseren Gedanken. Er ist auferstanden. Und dann sagt Paulus, und ich will Jesus und ich will die Kraft seiner Auferstehung kennenlernen. Denn in der Auferstehung, darin liegt geistliche Kraft, Power, da liegt Dynamit drin. Vielleicht kennst du ja den Satz, den vielleicht dir jemand zusagt, den du aber selbst manchmal in Gedanken hast, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Oder du kennst den Gedanken, das ist eine hoffnungslose Situation. Schon mal gehört, vielleicht sogar gedacht. Vorbei, aus, da kommt nichts mehr. Und da hinein spricht Paulus diesen Satz mit einer Hoffnung, die dem Tod, die der Hoffnungslosigkeit widerspricht, entgegensteht. Vier kurze Gedanken heute Morgen dazu. Der erste, es gibt drei Wege einer Sehnsucht nach Leben. In uns allen Menschen lebt ganz tief drin eine Sehnsucht, dass es mehr gibt als so den normalen Alltag, dass wir uns nach Leben sehnen. So eine Sehnsucht, die gestillt werden soll. Also nach dem Motto, vielleicht fühlst du das gerade so ein bisschen, ich habe Hunger, es wäre schön, irgendwann was zu essen und dann wird mit Essen dieses Bedürfnis gestillt. So funktionieren wir Menschen. Aber Menschen gehen unterschiedlich mit ihren Sehnsucht, mit ihrem Hoffen um. Es gibt erstens den Weg des Narren, der sagt, naja, ich muss von einem zum nächsten gehen. Das nächste Erlebnis, was ich brauche, das wird meine Lebenssehnsucht stillen. Also er nimmt dann immer wieder eine neue Beziehung, in die er hineingeht. Oder er versucht es mit Urlauben. Immer wenn ich im nächsten Urlaub bin, dann da ist echtes Leben. Oder mit Autos, Besitz, wie auch immer. Und am Ende bleibt er unzufrieden. Das zweite ist der abgeklärt ist, der sagt, naja, ich kenne schon diese Sehnsucht nach Leben, aber das war eine falsche innere Vorstellung. Ich greife nicht mehr nach den Sternen heute, weiß ich, das war naiv. Also lebt man irgendwie so weiter, innerlich resigniert und sagt, das war ein Wunschdenken, das habe ich abgelegt, Leben wirklich funktioniert nicht. Und dann gibt es den christlichen Weg und C.S. Lewis sagt, wenn ich ein Verlangen habe und es gibt ein Verlangen nach Leben in mir, was diese Welt nicht stillen kann, dann ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt gemacht bin. So wie Hunger, der Nachweis ist, gibt vielleicht sowas wie Essen, das brauche ich, so ist unsere Sehnsucht nach Leben ein Hinweis auf den Himmel, auf die ewige Heimat. Und das ist das Ziel des Menschen. Der zweite Gedanke, Tod und Finsternis, die haben nie das letzte Wort. Paulus sagt und schreibt an Leute in Thessalonich, das waren Leute wie du und ich, ganz einfache Menschen in ihren ganzen Herausforderungen, die getrauert haben, wenn jemand fehlt, wenn jemand gestorben ist. Das waren Menschen mit offenen Fragen, die nicht auf alles eine Antwort hatten. Und Paulus sagt denen, ihr sollt nicht trauern wie Leute, die keine Hoffnung haben. Trauer gehört zum Leben, ja. Als Jesus zu Lazarus gerufen wird und seine Freunde sagen, er ist tot, da weint er. Da ist Jesus traurig darüber, dass er tot ist. Trauer ist nie schön und es wird auch nie schön, wenn man Christ ist. Aber unsere Trauer ist nicht hoffnungslos. Deswegen ruft Jesus den Lazarus heraus, der stirbt aber irgendwann doch wieder. Jesus ist gestorben, aber er ist auferstanden. Und weil Jesus lebt, werden auch die, die zu ihm gehören, leben für immer. Das dritte, Hoffnung, das ist eine Hoffnung mit einer Erwartung. Hoffnung im biblischen Sinn ist nicht so, na, ich hoffe heute mal, es wird nicht regnen. Die Sonne ist schön, heute Osterspaziergang, wir gehen dann raus und legen uns auf die Wiese und ein bisschen Sonnencreme drauf und dann werden wir ein bisschen braun oder so. Vielleicht wird es so warm, vielleicht doch nicht. Sondern Paulus sagt, die christliche Hoffnung, das ist was anderes. Der Herr wird wiederkommen und wir werden ihm entgegengehen. In manchen Übersetzungen steht dann dort, dass wir Christen entrückt werden. Das klingt für uns manchmal seltsam, das Wort heißt aber einfach, es gibt einen siegreichen König und er hat die Schlacht gewonnen. Und die Stadtbewohner, die in der Stadt leben, die entrücken, die gehen ihm entgegen und freuen sich und jubeln mit ihm. Als Zeichen des Sieges gehen die dem entgegen. Dieses Bild sagt, Jesus kommt zurück, er ist schon der Sieger. Wenn ihr hier auf dem Altar guckt, ganz nach oben, Jesus mit der Siegesfahne. Das seht ihr jedes Mal vor Augen. Er hat gewonnen. Und wir werden ihm, Jesus, entgegengehen. Mit echter Freude, dem siegreichen König. Und das vierte und letzte, Leben mit Hoffnung, das ist manchmal Kämpfen, das ist gegenseitig Trösten in der Gemeinde und das ist Feiern. Paulus sagt am Ende einfach diesen Satz, macht euch mit dieser Botschaft gegenseitig Mut. Warum? Weil diese Hoffnung verändert uns. Sie macht uns zu einer fröhlichen Gemeinde. Wir können feiern und das Beste ist, nach einer Osternacht danach zusammen zu essen, zusammen fröhlich zu sein, das Fast zu brechen, endlich die Schokolade zu essen, die man seit Wochen verzehrt hat. Es gibt ein großes Nutella-Glas. Wir sind ein siegreiches Volk, weil wir zu Jesus gehören, dem König, der wiederkommen wird. Und wir werden für immer mit ihm leben. Wir können uns gegenseitig trösten durch Täler, durch die wir hindurchgehen. Ich komme zum Schluss. Wenn du dich manchmal fragst, stimmt das alles? Ist das mit dem Glauben real? Ich will nochmal von C.S. Lewis reden. C.S. Lewis sagt, wenn du wirklich ein Produkt eines materialistischen Universums bist, wenn es nicht mehr gibt als das, was du siehst, warum fühlst du dich dort nicht zu Hause? Also Fische, die beschweren sich eigentlich auch nicht über Wasser, die sind immer ganz zufrieden. Warum schmerzt der Tod, wenn er doch so angeblich so normal ist? Vielleicht, und nicht nur vielleicht, mit Sicherheit bist du für etwas anderes gemacht. Für ewiges Leben, für mehr. Und Jesus kommt wieder und wir werden einmal mit ihm leben. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Amen.